Novofem hat da viele, viele Möglichkeiten. Ich sage immer, Novofem ist für mich ein bisschen der schlafende Riese, den man wachküssen muss, vielleicht hier und da auch mal ein bisschen zerren muss, dass er wach wird.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights. Herzlich willkommen zu Headhunter Insights. Ich bin Jessica Sander und ich freue mich sehr, heute zusammen mit Dominik Späth durch diese Folge zu führen. Hallo Dominik.
Hallo Jessica.
Und heute ist ein Mann zu Gast, der für Aufbruch in bewegten Zeiten steht. Er ist CEO von Novofem, einer der führenden europäischen Systemanbieter für Tür-, Tor- und Verladesysteme. Er hat Anfang des Jahres in einer Phase ist er angetreten, die man ohne Übertreibung, glaube ich, als stürmisch bezeichnen kann. Novofem war ja über Jahrzehnte geprägt von starken, eigenständigen Gesellschaften und das gilt es, zu einer Einheit zu verbinden, um aus vielen Einzelspielern, aus guten Einzelspielern ein starkes gemeinsames Ganzes zu formen. Es ist ein Transformationsprozess mitten in Bewegung und zwischen gewachsener Tradition, internationaler Expansion und der Frage, was gute Führung in Zeiten des Umbruchs eigentlich bedeutet. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Christian Hasenest.
Ja, guten Tag. Freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen. Jessica, das hätte ich nicht besser zusammenfassen können. Herr Hasenest, mich würde es mal interessieren, was Sie im Moment natürlich zum einen beruflich sehr stark beschäftigt, aber wenn Sie mögen, auch gerne, was Sie privat umtreibt, wenn Sie mir da ein bisschen was drüber erzählen oder uns einfach damit mit auf die Reise nehmen.
Ja, gerne. Ich meine, beruflich beschäftigt mich natürlich der Einstieg bei Novofem als CEO. Ich habe dort die ersten 3 Monate erstmal natürlich ein bisschen Einarbeitung, auch das große Glück, dass mein Vorgänger, der Herr Schackmann, noch an Bord war, der 20 Jahre auch CEO war. Ich muss dazu sagen, ich bin tatsächlich erst der 4. CEO bei Novofem in den 70 Jahren, die es das Unternehmen gibt. Wir hatten dieses Jahr ein Jubiläum. Ja, und so ging das Jahr natürlich schnell vorbei soweit. Ja, die Einarbeitung war da. Ich durfte dann im April offiziell in Japan antreten bei unseren Gesellschaftern und den Staffelstab übernehmen. Und als wir dann zurückgekommen sind, haben wir Büro getauscht und dann ging es sozusagen, wurde es ernst. Dann ging es los und ja, nach dieser Einarbeitung und den ersten, ich sag mal, strategischen Ausblicken bin ich momentan natürlich voll beschäftigt mit der Einführung und mit der Implementierung dieser Strategie und das hält mich natürlich auf Trab. Und privat, ich meine, irgendwie hängen die Dinge ja immer zusammen, ja, geschäftlich, beruflich, privat und das eine beeinflusst das andere. Ich habe 2 Kinder, 13 und 15 Jahre, bin verheiratet und natürlich möchte man auch dem gerecht werden. Und in dem Spagat bewegt man sich natürlich, gerade wenn es beruflich mal ein bisschen anspruchsvoller ist. Bleibt vielleicht auch das eine oder andere privat ein bisschen auf der Strecke, so ein bisschen die Hobbys oder dergleichen. Ich bin gerne in den Bergen unterwegs, im Wandern oder im Skifahren. Es hat dieses Jahr noch nicht so ganz geklappt, aber ich freue mich. Dezember geht es dann wieder los und dann wird es auch wieder ein bisschen mehr Zeit geben für das Private.
4 CEOs in 70 Jahren, das spricht für einen guten Auswahlprozess, würde ich sagen, als Personalberater.
Ja, würde ich auch meinen. Ja. Wenn man dann einen Vorgänger hat, der 20 Jahre an Bord war, dann fängt man mit einem guten Gefühl an.
Definitiv, definitiv.
Aber wie spannend auch dann in Japan sozusagen den Staffelstab übergeben zu bekommen, oder?
Ja, absolut. Ich meine, das ist natürlich super, super spannend für mich auch eins der reizvollen Dinge. Ich komme so aus immer Familien. Unternehmen, Mittelstand, klassisch und jetzt hinein in den internationalen Konzern, der auch börsennotiert ist und der in Japan sitzt, in einem komplett neuen Kulturraum und das war natürlich ein spannender Aufschlag, aber auch etwas, was unglaublich Spaß macht, sich mit der Kultur mal auseinanderzusetzen und sich darauf einzustellen. Und ja, wir haben dann vor Ort sozusagen offiziell den Wechsel vollzogen. Und ja, war eine tolle Geschichte.
Wie ist es denn mit den Japanern so im täglichen Doing? Also es ist eine Kultur, die ich selber sehr schätze, aber die vielleicht doch nicht alltäglich ist bei uns in Deutschland. Ich stelle mir das sehr spannend vor, für ein japanisches Unternehmen zu arbeiten.
Absolut. Ich meine, ich muss sagen, das war sicherlich eine der Herausforderungen, die mich auch gereizt hat, ja, mal in den komplett neuen Kulturkreis einzutauchen. Und ist natürlich eine andere Arbeitsweise. Man muss sich darauf einstellen, dass natürlich Themen anders bearbeitet werden. Ich bewundere das sehr, mit welcher auch Detailgenauigkeit teilweise gearbeitet wird. Man muss sich schon ordentlich vorbereiten, wenn man dort in Meetings geht und es geht dann vielleicht eher mal in die Feinheiten. Und von dem her eine tolle Bereicherung für mich jetzt, einfach sich da ein Stück weit auch weiterzuentwickeln und mal auf sowas einstellen zu dürfen.
Deshalb ist der Shinkansen wahrscheinlich auch pünktlicher wie die Deutsche Bundesbahn.
Deswegen ist der deutlich.
Wunderbar. Aber ich würde gerne einmal auf den Start zurückspringen. Sie sind Anfang des Jahres in die Rolle als CEO hineingegangen und zwar in dem Moment, den man durchaus ja, als anspruchsvoll bezeichnen kann. Was haben Sie denn damals genau vorgefunden und was war der Moment, in dem Sie gespürt haben, okay, das ist jetzt meine Aufgabe, das liegt jetzt vor mir?
Ja, ich meine, zunächst einmal ist es natürlich so, dass die Baukonjunktur in einer, ich sag mal, in einer schwächeren Phase ist. Das ist ganz klar, das beeinflusst natürlich einen. Da ist ja eher operativ ein bisschen mehr gefragt. Man muss auf die Kosten gucken. Jetzt kann man sagen, ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um so eine Rolle anzugehen. Ich sehe es eher optimistisch. Ich sage, das kann ja nur besser werden. Von dem her bin ich da überzeugt, das wird aufwärts gehen und uns dann Stück für Stück ein bisschen Rückenwind geben. Aber was habe ich vorgefunden? Grundsätzlich zunächst mal ein tolles Unternehmen. Wirklich tolle Produkte, tolle Mitarbeiter, bin sehr warmherzig aufgenommen worden, habe sehr viel Unterstützung gleich von Anfang an bekommen und konnte mir dann recht schnell einen Überblick verschaffen. Habe aber auch festgestellt, natürlich, dass das Unternehmen über Jahre hinweg auch stark gewachsen ist, nicht nur organisch, sondern auch durch Zukäufe. Und dann sehen Sie schon recht schnell, wenn Sie dann auch unterwegs sind. Und ich war viel unterwegs am Anfang. Die ersten 3 Monate hatte ich ja noch jemanden, der mir den Rücken frei hält. Deswegen konnte ich viel reisen. Dann stellen Sie schon die Unterschiede fest, dass dieses eben nicht eine Einheit ist, nicht ein einheitliches Unternehmen ist, sondern dass Sie sehr viele individuelle einzelne Einheiten haben. Das bringt viele Vorteile mit, hat aber auch natürlich ein paar Nachteile. Und das war sicherlich so ein bisschen prägend bei mir am Anfang, das festzustellen und zu analysieren, okay, was könnten wir denn daraus dann machen?
Mhm. Es ist ja immer spannend, wenn man mehrere Kulturen hat, mehrere Länder hat. Ein Land performt immer. Ja. Von dem her kann man dann auch ein schlechtes Land ausgleichen.
Immer nicht, ja.
Genau. Das ist ja quasi, ich sag mal, tägliche Praxis, dass man da dann wirklich guckt, wie kriegt man das hin, dass die nicht performenden Länder eben nach oben kommen. Und nächstes Jahr ist es wieder anders. Ich denke, das ist was nichts Außergewöhnliches ist.
Ja.
Genau. Von dem her kann ich das gut nachvollziehen, dass man da einfach anstartet und sagt, okay, ich sehe es als Riesenchance. Mhm. Und ich beweise mich einfach in dem, dass man sagt, so wie Sie es beschrieben haben, dass man sagt, man formt eine Einheit, man geht einfach viel, viel stärker da rein, dass es eine starke Marke mit einheitlichem Auftritt und breiterer Durchdringung wird.
Ja. Ja, ich muss sagen, ich habe auch irgendwie festgestellt, dass durchaus dieses Bedürfnis auch in den einzelnen Einheiten gegeben war. Natürlich nicht gleichmäßig, logisch, aber wenn man so ein bisschen eingestiegen ist in die Gespräche, gab es schon viele, die von sich aus schon gesagt haben, Mensch, das wäre doch ein nächster Schritt, dass wir ein bisschen mehr zusammenwachsen, dass wir Synergien heben und dergleichen.
Ist es auch die Vision, mit der Sie gestartet sind? Oder gab es irgendwas, was Sie von Anfang, Sie sind ja gereist 3 Monate,
ja.
Gab es was, wo Sie von Anfang an verändern wollten? Oder ein Ziel, zu dem Sie gesagt haben, wenn wir das schaffen, dann haben wir wirklich was bewegt, dann ist das, was ich mir vorgenommen habe, auch erreicht?
Ja, ich meine, ich bin gestartet, es gab natürlich eine Strategie 2030, die war schon da, die hat mein Vorgänger eben mit entworfen und auch in die Umsetzung gebracht und man schaut sich die an und ich habe festgestellt, ich glaube, strategisch ist man schon gut aufgestellt an vielen Ecken und Enden. Viele Themen passen, aber genau dieses Thema zu sagen, wie schaffen wir es jetzt als Nobofirm, diese einzelnen Einheiten zu einem starken Verbund sozusagen zusammenzuschweißen. Gleichzeitig aber auch die Vorteile, die damit verbunden sind, nicht zu verlieren.
Mhm.
Ja, weil so dezentrale Einheiten haben sehr viele Vorteile aus meiner Sicht. Ich meine, das war dann schon die Vision, die schnell entstanden ist. Und mir war auch klar, es muss uns gelingen, dass jeder irgendwo den Vorteil erkennt, jede einzelne Einheit, jeder Geschäftsführer, jede Führungskraft. Wenn uns das gelingt, dann kann eine gewisse Dynamik entstehen und dann können wir auch vorankommen.
Dann kann auch ein Land vom anderen lernen.
Absolut, das ist eins der zentralen Punkte, ja.
Wo stehen Sie denn jetzt aktuell im Prozess? Was läuft denn schon sehr gut und wo sagen Sie, okay, da haben Sie gedacht, das würde schneller funktionieren?
Wir haben uns eben ein Stück weit Gedanken gemacht, wie kann das im Detail ausschauen, wie kann so eine Vision dann auch tatsächlich lebendig werden, haben das natürlich dann zu Papier gebracht, nachdem wir mit vielen, vielen ja, Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeitern, auch Kunden gesprochen haben. Und als wir das dann ein Stück weit gefestigt hatten und ein klares Bild hatten, haben wir eine große Veranstaltung gemacht. Wir haben alle Führungskräfte, alle internationalen Führungskräfte eingeladen, sind nach Bayern in die Nähe vom Ammersee gefahren, ein schönes Fleckchen ausgesucht. Und dann war es eben an der Zeit, tatsächlich das mal jedem zu präsentieren. Und wenn man dann dahin fährt, naja, man fährt erstmal vielleicht mit einem gewissen, ja, ich will nicht sagen mulmigen Gefühl, aber man ist natürlich schon gespannt, was erwartet einen, wie wird es aufgenommen. Wir sind dann angekommen, es gab so ein klassisches Get-Together, wir hatten Abendessen, haben noch ein bisschen was getrunken an der Bar und dann kommt man ins Gespräch. Und ich habe schon gemerkt, es gab ja nur diesen Titel, also wir haben eingeladen mit One Novo Firm. Das war eigentlich ursprünglich mal ein Arbeitstitel und der hat sich dann irgendwann im Prozess so als ja Überbegriff der Strategie und Initiative ergeben. Den kannten die Kolleginnen und Kollegen und dann kam man ins Gespräch. Und ich habe schon gemerkt, da gibt's den einen oder anderen, der vielleicht ein bisschen nervös ist. Was kommt da auf ihn zu? Was bedeutet das für ihn selbst? Aber die breite Masse hat es stark unterstützt, schon in den ersten Gesprächen. Und als ich es dann am nächsten Tag präsentiert habe, gab es auch super Feedback. Wir sind dann in Workshops, haben es nochmal vertieft und ja, sind dann auseinandergegangen mit einem klaren Bild, wo wir hinwollen, alle zusammen. Und an dem Stadium, sozusagen in dem Stadium sind wir gerade. Wir bauen jetzt einfach an der Idee weiter. Wir gehen jetzt auch an das Thema der Organisation, die wir eben im Endeffekt verändern müssen, damit wir den Prozess unterstützen. Und das wird sicherlich ein Thema sein, das uns dann auch im nächsten Jahr begleiten wird.
Jessica hat es sehr gut formuliert, vom Verbund zur Einheit. Wir haben jetzt bisher zusammengesprochen über das Thema Konsolidierung von Ländern, Gesellschaften, aber letztendlich ist ja Novo Firm über viele, viele Jahre auch stark durch Zukäufe gewachsen. Das heißt das sicher auch, dass man teilweise Produkte zugekauft hat, die man nicht hat, aber es gab auch sicher Doppelungen. Wie gehen Sie damit um oder was ist da Ihr Plan bei Novo Firm zu sagen, okay, wie bekomme ich das hin, dass ich Home Markets zum Beispiel nicht verliere von den zugekauften Unternehmen oder dass ich eben diese USPs, die man auch zukauft, in der Gruppe etabliere? Wie ist da Ihr Weg?
Also Sie haben es richtig beschrieben, wir haben einige Unternehmen zugekauft, haben die in die Gruppe gebracht, vielleicht nicht unbedingt integriert und bei manchen macht es auch durchaus Sinn, wenn das Geschäftsmodell ein Stück weit anders ist, dann macht es Sinn, wenn die eigenständig agieren, das wollen wir auch weiterhin so handhaben. Aber unsere große Idee über allem steht, dass wir unserem Kunden unser komplettes Produktportfolio offerieren wollen. Und wir haben tolle Produkte. Teilweise wissen wir das nur leider nicht überall. Und das ist zum Beispiel ein so ein Thema, wo man dann natürlich sagen kann, in so einem Verbund von Unternehmen macht es ja Sinn, sich auszutauschen, eine einheitliche Produktroadmap mal aufzubauen und zu überlegen, wo kann ich eigentlich noch welches Produkt zusätzlich verkaufen? Das ist ja eigentlich so ein Basisthema. Und das ist auch einer der Bestandteile jetzt, wo wir uns Gedanken machen, sodass wir eben keine Produkte verlieren. Ja, aber auf der anderen Seite eben viel mehr das Nutzen, was wir schon haben. Ja. Und teilweise wirklich liegt es rein an der Tatsache, dass man es vielleicht gar nicht weiß, was man alles hat.
Also noch stärker in Richtung Lösungsanbieter und zu sagen, man bietet dem Handwerker, aber auch dem Handel einfach eine größere Produktpalette, um dann auch, ich sag mal, den Lieferanteil entsprechend zu erhöhen.
Ja, absolut. Ich meine, es geht ja darum, dem Kunden eine komplette Lösung anzubieten. Das ist unsere Maxime, nicht nur ein einzelnes Produkt. Und das ist natürlich eine Verknüpfung von Produkten, von Services. Und das können Sie natürlich wunderbar machen, wenn Sie es eigentlich schon in der Gruppe haben und nur noch miteinander verbinden müssen.
Inwiefern spielt da bei Ihnen IT oder Services, ich sag mal, nach dem Verkauf eine Rolle?
Es spielt eine extrem große Rolle. Ich meine, das Thema Digitalisierung ist ein Grundpfeiler der Strategie und das wird es auch weiterhin bleiben. Und Digitalisierung in jede Richtung, eben zum Kunden hin. Zum einen, wir machen es dem Kunden möglichst einfach, mit entsprechenden Tools bei uns zu bestellen, Angebote anzufordern, zu kalkulieren. Aber auf der anderen Seite auch in der Abwicklung beziehungsweise auch im Nachgang ist ein ganz zentraler Punkt. Wir müssen es natürlich auch noch ein bisschen intern bei uns nutzen. Ja, und das ist sicherlich auch der nächste Schritt, den wir angehen wollen. Und wenn Sie dann in so eine Landkarte reinschauen und die Länder zusammentragen, dann stellen Sie halt fest, nicht nur Produktportfolien sind anders, vielleicht auch Kulturen sind anders, aber auch IT-Systeme sind anders. Ja, und das ist sicherlich ein ganz zentraler Baustein, an das man dann auch ran muss. Wenn man weiter digitalisieren möchte, muss man auch die Grundlagen schaffen.
Absolut.
Wir haben halt nicht ein ERP-System, sondern wir haben eine ganze Menge an ERP-Systemen. Und das ist sicherlich etwas, das uns auch eine gewisse Zeit lang mit beschäftigen wird.
Definitiv.
Sie haben gerade die Kultur angesprochen, da würde ich gerne direkt auf die Kultur zu sprechen kommen. Wenn man Strukturen verändert, verändert man natürlich automatisch auch die Kultur. Gerade in so gewachsenen Organisationen, in denen Menschen seit Jahren in ihren Mustern vielleicht arbeiten und leben. Ja, dieser kulturelle Teil ist ja oft der schwierigste. Wie sind Sie denn damit umgegangen? Wie erleben Sie diesen Wandel? Oder Sie sind ja gerade am Anfang dieses Prozesses, aber wie nehmen Sie da die Mitarbeiter mit?
Also ich glaube, Kommunikation ist da einfach enorm wichtig. es geht jetzt nicht nur darum, einmal ein Meeting zu machen und dann die Idee zu präsentieren und dann geht man wieder sozusagen in den Arbeitsmodus über und meldet sich nicht. Wir haben gewisse Kommunikationsschleifen jetzt eingebaut, wo wir uns regelmäßig treffen, wo wir regelmäßig Austausch betreiben, wo stehen wir gerade im Prozess, was sind die Themen, die als nächstes kommen und dergleichen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und Sie merken dann auch, beim einen funktioniert es dann recht schnell, die stellen sich drauf ein. Sie merken aber auch, da gibt's so immer wieder mal Feedbacks vielleicht, wo jemand sagt, Mensch, grundsätzlich ist das ja eine tolle Idee und das unterstütze ich auch super gerne. Aber entweder ich muss das noch, da müssen wir mal einiges bedenken, das dann kommt, wo man dann reinhören muss, ne? Weil man möchte ja tatsächlich eine Feedback-Kultur, man möchte ja wissen, was bewegt die Leute und da ist viel Know-how und Wissen in der Organisation. Auf der anderen Seite muss man ja ein bisschen unterscheiden, was ist jetzt vielleicht so ein bisschen vorgeschoben und wo hat man auch eine gewisse Standhaftigkeit, um dann Themen auch voranzubringen. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die spannende Aufgabe, die es eben zu meistern gilt.
Wie handhaben Sie es denn mit dieser Feedback-Kultur? Wie kommt denn das Feedback bei Ihnen an?
Also zum einen, wenn ich sage, wir haben sehr viel Kommunikation, dann ist es nicht einseitig, sondern was wir immer wollen, ist der Austausch, sei es in kleinen Gruppen, sei es eben auch mal in der Managementgruppe als solches, wo wir immer am Ende sozusagen nicht nur das Feedback einfordern, da kommen dann oft wenig, sondern wo man aktiv Themen in Workshops und dergleichen überleiten, um dann eben auch wirklich zu hören, was die Leute beschäftigt. Ja. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass sie im Endeffekt verstehen, was die Menschen umtreibt, ja, die Mitarbeiter umtreibt. Also das versuchen wir tatsächlich über die Kommunikation ein Stück weit voranzubringen. Ja.
Ich bin auch ein großer Freund von dem, dass man eben Mitarbeiter eben auch anhört, dass man Feedback-Kultur hat, dass man offenen Führungsstil hat. Ich glaube, auch in den heutigen Zeiten ist es die einzigste Möglichkeit. Ich habe aber selbst die Erfahrung gemacht, als ich als CEO neu gestartet bin, dass man sich die Menschen anhört, darüber Erwartungshaltungen kundgetan werden, ja, die man aber nicht alle befriedigen kann oder wo man sagen kann, ich kann ja nicht jedem gerecht werden. Wie gehen Sie damit um?
Ich glaube, wichtig ist ja, dass Sie ein Stück weit die Richtung vorgeben. Sie müssen ganz klar sagen, wo wollen Sie hin? Natürlich hört man sich die Themen an, man baut sich sein Bild, aber das meinte ich damit auch ein Stück weit Standhaftigkeit. Man muss dann natürlich schon verdeutlichen, dass wir jetzt nicht auf alles und individuell maximale Rücksicht nehmen können. Ja, die großen Themen wollen wir natürlich berücksichtigen, aber ansonsten folgen wir einem Plan. Ja, und den arbeiten wir jetzt sukzessive ab. Und ja, das ist nicht immer einfach. Und manchmal hat man so das Gefühl, wenn ich so reinhöre, ja, dann fühlt sich Change Management so ein bisschen an wie der Umzug. Ja, alle möchten eigentlich in eine neue Wohnung, aber keiner will einpacken und schleppen.
Ja. Ich verstehe.
Genau. Und das gilt es halt irgendwo ein Stück weit ja kontinuierlich voranzubringen.
Ja, ja.
Wann war denn dieser Moment, wo Sie gemerkt haben, jetzt verändert sich etwas?
Wir hatten jetzt die letzten Wochen so unsere jährlichen Budgetpräsentationen. Wir haben dort im Endeffekt die Geschäftsführer eingeladen, die Führungskräfte eingeladen, die haben ihre Budgets präsentiert, so wie das wahrscheinlich die meisten kennen. Und in diesem Prozess gibt's immer auch natürlich den Punkt, wie wächst man im nächsten Jahr, was macht man, unter anderem auch, welche Neuprodukte führt man ein. Und was für mich an dem Moment dann wirklich richtig toll und motivierend war, zu sehen, dass wirklich einige Gesellschaften schon gekommen sind und gesagt haben, hey, wir haben uns da ausgetauscht mit unseren Kollegen und die haben da ein tolles Produkt und das werden wir nächstes Jahr einführen. Und das war für mich so wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, da passiert schon was. Mhm. Ja, wir sind tatsächlich einen Schritt weiter, wir kommen in die Umsetzung und es bewegt sich etwas.
Man denkt schon über die Ländergrenzen hinaus.
Korrekt, ja, absolut. Ja,
schön.
Sehr schön, Dankeschön. Was ist denn für Sie der Unterschied von guter zu exzellenter Führung? Ist das diese Kommunikation mit einzubinden? Aber ja, wie würden Sie das beschreiben?
Also ich glaube, das Thema eine gute Führung als solche sorgt ja mal für eine gewisse Stabilität und Orientierung. Ja, sie stellt sicher oder man versucht sicherzustellen, dass man seine Ziele erreicht, dass man seine Aufgaben erledigt und dergleichen. Ich glaube, wenn es dann um sehr gute Führung geht, das ist wirklich keine einfache Frage, aber ich würde es mal so interpretieren, dann muss es ihnen gelingen, die Menschen ein Stück weit zu inspirieren, einen gewissen Vertrauen natürlich zu geben, eine Sinnhaftigkeit, was sie da erreichen wollen, aber auch die Teams dazu befähigen, dass sie Selbstverantwortung übernehmen, ja, und da eine Kultur schaffen, wo so ein bisschen Unternehmergeist entsteht. Denn ich glaube, dann bin ich felsenfest überzeugt, wenn sie wirklich so eine Veränderung vorantreiben wollen und auch Ergebnisse erzielen wollen, dann müssen sie so eine Eigendynamik erzielen. Und das ist für mich dann wirklich sehr gute Führung, wenn es einem gelingt, dass diese Dynamik dann auch entsteht.
Wie ich mache noch mal einen Blick nach Japan. Wie das, weil mich das einfach wirklich fasziniert. Wie wollen Sie denn von den Japanern geführt werden oder wie werden Sie von den Japanern geführt, dass Sie dann auch mit Ihrem Unternehmen erfolgreich sein können?
Also ich muss sagen, ich habe das große Glück, die Sanwa Gruppe, das ist der Mutterkonzern, hat im Endeffekt drei große Einheiten. Zum einen mit Sanwa und der Marke Sanwa in Asien. Zum anderen gibt's ein großes Amerika-Geschäft mit Overhead Doors. Und die Novofirm, die bearbeitet den europäischen Markt, ein bisschen Middle East und angrenzende Länder. Und in diesen Bearbeitungen, ich sag mal, dieser Märkte haben wir sehr große Freiheit. Mhm. Und das ist auch etwas, was mir natürlich in so einer Rolle auch natürlich liegt. Da gibt's wenig Restriktionen, da gibt's Ziele, auf die wir uns committen. Und die schauen wir uns einmal im Vierteljahr an und gucken, ob wir auf Kurs sind. Und das finde ich eine gute Vorgehensweise. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir da nicht vorankommen, dann wird es vielleicht auch mal zwischenhinein mal ein Meeting geben. Aber aktuell, muss ich sagen, gibt es da sehr viel Freiräume und eine hohe Verantwortung, die man dann in die Länder gibt oder in die Organisationen gibt.
Das ist ja ganz wichtig. Also klar, wenn man CEO ist, ist man ein Stück weit auch Unternehmer.
Ja.
Und dass man dann wirklich auch die Kompetenzen, die Freiheiten hat, um was umzusetzen. Und ich denke, so kann man auch erfolgreich sein. Und von dem her ist es sicher da gut oder so, wie die Japaner Ihnen das an die Hand geben, dass Sie da wirklich auch das Unternehmen entsprechend gestalten können.
Ja. Ja, ich sehe mich auch als angestellter Unternehmer. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen die Mentalität, die ich auch erwarte. Es kann natürlich, wenn Sie in Japan sind, auch ins Detail gehen. Mhm. Das ist klar. Ne? Da gibt's dann eine hohe, ich sag mal, Detailgenauigkeit, wo Sie vielleicht auch mal in Kennzahlen tiefer einsteigen müssen. Das ist dann schon die Erwartung. Das ist jetzt für jemanden wie mich, der eher einen Sales- und Marketing-Background hat, etwas, wo man sich dann natürlich auch ein bisschen dazu zwingt, dass man genau. sich entsprechend ja. vorbereitet, ja. aber auch etwas, was einen weiterbringt, also, weil man ja. einfach eine neue Komponente dazu bekommt.
Jetzt haben wir das Thema Führung, Kennzahlen, Steuerung von Japan zu Ihnen, also zu Ihrer Gesellschaft angeguckt. Wie gelingt es Ihnen? Und wir hatten ja vorhin auch gesagt, Länder sind unterschiedlich, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Führungen. Wie gelingt es Ihnen, das über die Ländergrenzen hinweg in unterschiedlichen Ländern das sicherzustellen, dass Sie da, dass die Strategie, das große Ganze eben auch dann umgesetzt wird?
Mhm. Ich meine, wir haben eigentlich zwei Dinge gemacht. Zum einen, nachdem wir diese Strategie finalisiert haben, haben wir uns natürlich überlegt, was sind jetzt die entsprechenden Maßnahmen, die wir haben müssen, die Stoßrichtungen und dergleichen, und haben die überführt in eine entsprechende Planung, die wir dann auch in die Länder übertragen. Da haben wir uns Gedanken gemacht, wann werden wir was erreichen, was wollen wir da tun bis dahin oder was müssen wir tun bis dahin, und haben uns auch Gedanken gemacht, wie wir das ein Stück weit messen können, damit sie nachvollziehen, sind sie auf dem Weg dorthin oder sind sie das nicht. Das Zweite, was das sicherstellen soll, ist bei uns die Organisationsveränderung. Wir werden uns aufstellen eher in einer Value Stream Organisation, wo wir tatsächlich auch dieses Thema unternehmerisches Denken hineingeben wollen, entlang der Wertströme am Kunden ausgerichtet, und das ist vollkommen über Ländergrenzen hinweg. Ja, und ich glaube, das zeigt dann auch den einzelnen Organisationen, es geht jetzt nicht nur um meinen Markt hier und um mich sozusagen als Geschäftsführer in dem, sondern ich bin Teil eines Ganzen, eines Großen, und dementsprechend, ja, unterstütze ich das dann auch. Und die Erfahrung habe ich so weit gemacht, dass da viel, sag mal, Unterstützung dann kommt, wenn jeder sieht, was auch tatsächlich für ihn drin ist. Ne? Letztendlich muss jeder am Ende mehr haben als vorher. Vielleicht jetzt nicht nur Verantwortungsraum, sondern es muss ja den lokalen Einheiten auch besser gehen als vorher.
Wo sehen Sie denn die größten Chancen und Hebel für Novofirm in den kommenden Jahren?
Oh, da gibt es eine ganze Menge, und es macht auch unglaublich Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Novofirm hat da viele, viele Möglichkeiten. Ich sage immer, Novofirm ist für mich ein bisschen der schlafende Riese, den man wachküssen muss, vielleicht hier und da auch mal ein bisschen zerren muss, dass er wach wird. Aber wir haben sowohl in dem ganzen Thema, was ich gerade schon angedeutet habe, welche Produkte verkaufen wir eigentlich wo? Wo haben wir da weiße Flecken? Und da gibt's genügend, wo wir machen können. Geografisch noch einige Bereiche, wo wir uns verstärken können. Aber auch das Thema Digitalisierung haben wir schon ein bisschen angesprochen. Ich glaube, auch das ist zentral für die Zukunft, für uns ein zentrales Wachstumsfeld. Nicht nur, weil wir eben Systeme anbieten, Lösungen anbieten, die auch digitale Komponenten beinhalten. Ich glaube auch für uns insgesamt, das Thema KI ist vielleicht jetzt ein Buzzword überhaupt, aber ich bin wirklich felsenfest überzeugt, dass da ganz viel drinsteckt, auch für uns, auch intern in unseren Prozessen und dergleichen. Deswegen haben wir auch unsere Digitalstrategie um die Komponente zum Beispiel erweitert, wo wir ganz klar sagen, KI ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und ich finde, wenn man all die Puzzlestückchen zusammen macht und auch noch ein paar Segmente identifiziert, die überdurchschnittliches Wachstum haben, dann gibt's da Riesenchancen für Novofirm.
Ich glaube, meine nächste Frage erübrigt sich eigentlich, weil man schon spüren kann und raushören kann. Aber was motiviert Sie denn ganz persönlich, diese Rolle auszufüllen und in einem Unternehmen, was sich so stark weiterentwickelt?
Ich finde es einfach spannend, jeden einzelnen Tag. Ja, Sie sehen diese Riesenchance vor sich, diese Riesenmöglichkeiten, die wir haben. Sicherlich, wie am Anfang gesagt, wir sind momentan in der Marktlage, die ist jetzt nicht so motivierend vielleicht jeden Tag, aber das Gesamtbild ist es eben. Und das treibt mich jeden Tag aufs Neue an, zu sagen, wo kann Novofarm hin, wo können wir hinkommen? Und dieses Potenzial, das gilt es jetzt zu heben. Und das motiviert mich wirklich jeden Tag, da frisch aus dem Bett zu springen und an die Tat zu gehen. Ja.
Ich würde noch mal ganz kurz gerne zu dem Thema KI einsteigen. Gut, dass Sie es genannt haben. KI beschäftigt ja jedes Unternehmen derzeit oder jeden Mensch in Summe. Wie sehen Sie das? Wird KI, das ist jetzt eine auf der Metaebene gestellte Frage, bei Ihnen Arbeitsplätze ersetzen oder gibt es Ihnen einfach die Möglichkeit, schneller wettbewerbsfähig zu sein?
Ja, ich glaube, es gibt ganz viele Aufgaben, speziell jetzt auch im Administrativen, aber auch in der Fertigung, wo wir großes Potenzial sehen, wo ich sage, okay, da kann uns KI viel helfen, unsere Produktivität zu steigern. Und ich glaube, es ist umso wichtiger dann, die Menschen, die man an Bord hat, eben auch für den Kunden zu nutzen. Eben nicht nur in einfachen, repetitiven Aufgaben zu binden, sondern für den Kunden da zu sein. Und das ist auch das Bild, das wir drüber haben, zu sagen, wir wollen in den, ich sag mal, wiederkehrenden administrativen Themen einfach viel, viel schlanker werden, vieles automatisieren, aber dann eben die Ressource nutzen, um für den Kunden da zu sein, auch mal ein Stück weit aktiv für den Kunden da zu sein und nicht nur passiv und das Ganze aufzuheben. Deswegen, ich glaube, es gibt immer genügend zu tun, es ändern sich die Aufgaben und es wird aus meiner Sicht nur spannender für alle.
Aber es fordert natürlich auch eine Änderung der Kompetenzen der jeweiligen Person.
Absolut, deswegen, das geht bei uns einher. Wir fangen jetzt an, im Endeffekt dieses Thema des Trainings. Also zum einen ist es ja eine Kompetenz mit KI-Tools umzugehen.
Absolut.
Ja, wo sie im Endeffekt einsteigen müssen. Und das nächste ist ja dann, sie müssen dann die Mitarbeiter qualifizieren für die nächsten anderen Aufgaben. Und für uns gibt es 4 Bestandteile in unserer Strategie und der Mensch ist eben einer dieser Säulen, die wir da haben. Deswegen auch eine ganz, ganz wichtige Thematik. Wie bilden wir diese Mitarbeiter weiter, damit sie eben auch die neuen Aufgaben entsprechend angehen können?
Und dass sie sich die neuen Kompetenzen entsprechend aneignen.
Ja, genau.
Ja, was mich zum Schluss noch interessiert, Herr Hasenest, wir haben ja eine durchwachsene, also von der Altersstruktur durchwachsene Hörerschaft, also vom Jungmanager bis hin zum erfahrenen Manager. Was würden Sie unseren jungen Zuhörer einfach mitgeben, die einfach jetzt, ich sag mal so am Anfang ihrer Karriere stehen? Was würden Sie denen als Tipp mitgeben aus ihrer Karriere, wie sie es machen sollen? Genau.
Na, ich würde mal sagen, habt Mut zur Veränderung, geht diese Themen an, kommuniziert dabei klar und seid im Endeffekt nah an euren Teams, aber habt keine Angst davor. Ja, ich habe immer die Erfahrung gemacht, in meiner eigenen Karriere Themen anzupacken, dann Ergebnisse zu zeigen. Wenn einem das gelingt, dann bekommt man Aufmerksamkeit und dann geht's auch mit der Karriere voran. Von dem her, fokussieren und ein Stück weit durchhalten. Vieles ist kein Sprint, sondern eher ein Marathon. Ich kann aber sagen, wenn man dranbleibt, das lohnt sich.
Das ist ein gutes Schlusswort, das ich völlig unterstütze. Das bringe ich auch meinen Söhnen bei, dass man nicht erstmal zu weit gucken soll, sondern dass man dann wirklich auch erstmal Leistung bringt. Und der Karriereweg kommt dann von alleine. Natürlich gehört auch Glück dazu, zum richtigen Absolut. Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Aber in letzter Konsequenz ist es immer die Basis von Leistung.
Ich finde, das war ein großartiger Abschluss. Vielen, vielen Dank, Herr Hasenest. Also es war
das sehr, ging aber schnell
das
und einfach.
Das ging wirklich schnell.
Das ging echt heute schnell.
Und total. Eigentlich, wir hätten uns auch noch länger
ich
unterhalten
hoffe, wir
können.
Genügend, haben wir genügend
ja,
Themen drauf?
Ja, haben wir. Also vielen, vielen Dank. Das war wirklich sehr inspirierend und unglaublich sympathisch. Also eine absolute Bereicherung. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
Herzlichen Dank, Herr Hasenest. Jessica, vielen Dank.
Herzlichen Dank, Dominik. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle weiteren Infos, die stehen ja unten in den Shownotes. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.